Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie da sind. Und schön, dass der Herr Hohlweger wieder zu uns gekommen ist. Er war im März diesen Jahres schon mal bei uns, hat die Bibelstunde gehalten, damals über Römer 12. Und heute können Sie schon sehen, was heute kommen wird. Herr Hohlweger ist der Geschäftsführer der Christusbewegung Lebendige Gemeinde. Pfarrer Hohlweger kann aber nicht nur predigen und mit Zahlen umgehen, er kann auch zeichnen. Ich habe eins vergrößert, wir haben das immer bei uns beim Pfingstjugendtreffen in unserem Veranstaltungsheft drin und ich habe gedacht, das passt richtig gut zur Bibelstunde. Wir sind eingeladen, auf Gottes Wort zu hören und deswegen sind Sie auch hierher gekommen. Und vielleicht ist es auch Ihre Bitte, Herr, füll mich neu mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit deinem Wort. Das ist unser Anfangslied, das wir gemeinsam singen. Oh, sorry, die Nummer. Nummer 274.
Und das soll am Anfang stehen, diese Bitte darum, dass Gott uns mit seinem Geist erfüllt. Herr, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Lange erwartet, von vielen sehnsüchtig vermisst und jetzt ist er endlich da. Der Sommer. Typisch deutsch, leicht verregnet, aber wie viele haben sich in den letzten Wochen darüber beklagt, wo er denn bleibt und ob das denn jetzt schon alles gewesen sei mit dem Sommer. Es ist merkwürdig, manchmal auch faszinierend, woran manche Menschen ihre Erwartungen hängen, was für sie wichtig ist. Im 2. Petrusbrief hören wir von einer ganz anderen Erwartung. Auch da heißt es, lange erwartet, von vielen sehnsüchtig vermisst und wir warten immer noch darauf, dass Jesus wiederkommt. Das ist die Situation, in die der Apostel Petrus, in die Simon Petrus hinein seinen zweiten Rundbrief an die Gemeinden schreibt. Es geht nicht um etwas Nebensächliches, nicht darum, dass ein paar schöne Tage fehlen oder kommen, sondern es geht um die Grundhoffnung der Christen. Es geht um das Warten auf Jesus und die Frage, was erwarten wir eigentlich? Was sehen wir, wenn wir nach vorne schauen? Und was trägt uns in all dieser Erwartung? Wir hören Worte aus dem 2. Petrus. Ich lese aus Kapitel 1 die Verse 16 bis 21 in der Übersetzung der Basisbibel. Dort schreibt Petrus: Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Macht und Größe gesehen. Gott, der Vater, ließ seine Ehre und Herrlichkeit sichtbar werden, damals, als von der Ehrfurcht gebietenden Herrlichkeit Gottes her eine Stimme erklang, die zu ihm sprach: Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. So gewinnt das prophetische Wort für uns noch an Zuverlässigkeit, und ihr seid gut beraten, wenn ihr euch daran haltet. Denn dieses Wort ist wie ein Licht, das an einem dunklen Ort brennt, so lange bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Denn vor allem anderen sollt ihr wissen, kein Prophetenwort aus der Heiligen Schrift lässt eine eigenmächtige Auslegung zu. Denn kein Prophetenwort wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hatte, sondern es erging durch Menschen, die von Gottes Geist ergriffen waren und in seinem Auftrag redeten. Herr, segne dein Wort an deiner Gemeinde. Petrus weiß, was ihn erwartet, ganz am Ende seines Lebens. Und genau deshalb schreibt er den zweiten Petrusbrief, vermutlich von Rom aus an die Gemeinden in Kleinasien, wahrscheinlich kurz vor seinem Tod, entweder im Jahr 64 oder 67 wird überliefert, dass Petrus gemeinsam der gleichen Verfolgung wie Paulus zum Opfer gefallen war. Und um unseren Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, zu verstehen, ist es gut, sich noch einmal diesen Horizont, den Horizont des ganzen Briefes, in den Blick zu nehmen. Dieser Brief ist ein Vermächtnis von Petrus an die Gemeinden. Denn Jesus hat Petrus mit einer ganz besonderen Aufgabe betraut. Er ist der Fels. Er ist der Jünger, zu dem Jesus gesagt hat, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Er ist einer der Ersten, dem Jesus nach der Auferstehung begegnet ist. Er ist derjenige, der von Jesus den Auftrag bekommen hat, weide meine Schafe. Petrus hat eine Führungsrolle im Kreis der 12 Apostel. Wenn Sie einmal die Evangelien durchlesen, wo die Namen der 12 Jünger genannt werden, sie kommen in unterschiedlicher Reihenfolge. Aber eines ist allen diesen Listen gleich, Petrus steht an erster Stelle. Petrus hat unbestritten eine besondere Aufgabe. Und Petrus fragt sich, was ist, wenn er stirbt? Was ist, wenn er nicht mehr da ist? Was ist, wenn er und die Ersten seiner Generation entschlafen? Wenn sie heimgerufen werden, was passiert dann mit der Gemeinde? Petrus und die anderen Apostel haben eine ganz besondere Aufgabe, weil Jesus sie in den Dienst genommen hat. Er hat ganz bewusst den Zwölferkreis berufen, um sie zu lehren. Jünger, das sind Schüler. Und das, was sie zu lehren hatten, war eine ganz konkrete Aufgabe. Nämlich das, was sie selber von Jesus gehört haben und das, was sie mit ihm erlebt haben. Das sollten sie so authentisch und so genau wie möglich weitergeben. An die anderen Jünger, an die Gemeinden ihrer Zeit. Das war die besondere Aufgabe. Generationenwechsel sind immer Krisen. Und ob eine Stabübergabe gelingt, das hängt wesentlich davon ab, wie groß das Vertrauen von der einen in die nächste Generation ist. Sie kennen das selber. Wer vielleicht ein eigenes Unternehmen hat, der weiß, wie schwierig das oft sein kann. Werden die Jungen alles anders machen? Setzen Sie sich ganz bewusst von den Vätern von der ersten Generation ab und sagen, so wie ihr das gesagt, so wie ihr das gemacht habt, so hatte das alles keinen Wert. Man muss das anders machen. Peppiger, wir haben eine andere Art, mit den Menschen zu reden, Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu leben. Wird diese Stabübergabe gelingen? Das ist das, was Petrus ein Stück weit befürchtet. Aber Petrus gehört eben auch zu einer besonderen Generation. Ich glaube, das ist nicht wie sonst in der Kirchengeschichte. Wir haben ja da viele Stabübergaben, wenn wir in die Bibel schauen. Wir haben die Stabübergabe von Mose zu Josua. Wir haben den Stabwechsel von David zu Salomo. Und viele andere. Aber Petrus hat nicht nur eine besondere Aufgabe, sondern diese besondere Aufgabe hängt eben damit zusammen, dass er auch zu einer besonderen Generation gehört. Ein anderer Simon, Der alte Simeon hat es so formuliert: Meine Augen haben den Heiland gesehen. Sie kennen die Stelle, als Maria und Josef mit dem Neugeborenen in den Tempel gehen zur Beschneidung. Da ist es dieses Wort, was dieser alte Mann sagt: Meine Augen haben den Retter Israels gesehen. Petrus und seine Generation befinden sich am Schnittpunkt der Heilsgeschichte. Kein anderer Moment in der Geschichte der Menschheit ist so entscheidend, ist so bewegend wie diese 30 Jahre, die Jesus Christus, der Retter, der Sohn Gottes, auf dieser Erde verbracht hat. Die Zeit, in der er Fleisch geworden ist, so drückt es das Johannesevangelium aus. Das ist eine besondere Generation. Und Simon Petrus hat im Gegensatz zu Simeon eben nicht nur den Heiland gesehen, wie er lebt, sondern auch das Sterben und vor allem die Auferstehung. Simon und die anderen Apostel gehören zu der Generation, die beim Auferstandenen in die Bibelschule gegangen ist. In diesen 40 Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt, wo wir lesen, und der Herr selbst erklärte ihnen, warum alles so kommen musste. Jesus selbst hat ihnen die Propheten ausgelegt, Jesaja vor allem. Er ist mit ihnen durch die Psalmen gegangen. Sie sind beim Sohn Gottes selbst in die Bibelschule gegangen, haben sich von ihm die Heilige Schrift erschließen lassen und von daher auch den Wert der Heiligen Schrift erfahren. Deswegen eine ganz besondere Generation mit einer ganz besonderen Aufgabe und deswegen ein ganz besonderer Stabwechsel von einer Generation in die nächste. Und der Begriff der Generation schließt eben auch mit ein, diese Generation wird zu Ende gehen. Es kommt die Zeit der Sterben, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Da sterben die Geschwister Andreas und Petrus und da sterben alle anderen, die mit Jesus unterwegs waren, die sich von Jesus haben unterweisen lassen, die das mit eigenen Augen gesehen und erfahren haben, was Jesus gesagt und getan hat. Und bei Petrus ist es noch einmal etwas ganz Besonderes. Denn Jesus selber hat ihm gesagt, damals nach seiner Auferstehung am See Genezareth: Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel festgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und dann wird jemand anderes dich festbinden und er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Und genau diese Zeit sieht Petrus jetzt kommen. Das ist die Zeit des zweiten Petrusbriefes. Ich weiß, dass ich mein Zelt bald abbrechen muss. So schreibt es Petrus an einer anderen Stelle in diesem Brief. Und das ist das Bild, das diese Generation verwendet. Draußen, wir sind hereingefahren auf dem Gelände von Eidlingen, da stehen sie, die Zelte. Man hat sie wieder aufgeschlagen für die Zeltlager und an vielen Orten finden jetzt die Zeltlager statt und sie wissen das. Ein Zelt, das ist ein Provisorium. Man kommt zusammen, schlägt die Heringe in den Boden, hofft, dass das Wetter einigermaßen mitmacht, dass man eine gute Zeit hat und dann bricht man die Zelte wieder ab. Und diesen Moment sieht Petrus jetzt gekommen. Ich werde meine Zelte hier abbrechen müssen, hin zu einer anderen Heimat. Seit jenem Morgen am See Genezareth, in dem Jesus ihn darauf vorbereitet hat, auf diesen Moment, sind ungefähr 30 Jahre vergangen und es liegen 3000 Kilometer dazwischen. Petrus ist weit weg von dieser Situation, als sie noch gemeinsam Fische gefangen haben. Er ist jetzt ganz und gar Menschenfischer geworden, hat sich gekümmert um die Gemeinde in Rom und von dort aus um die anderen Gemeinden. Er sitzt im Zentrum der Macht, im Herzen des Römischen Reiches, und man merkt, wie der Druck allmählich zunimmt. Aber Petrus stellt vor allem auch fest, wie die Spaltungen von innen her, wie die Bedrohung von innen her stärker wird. Und Petrus macht sich Sorgen, was ist, wenn die Gemeinden vergessen oder verändern, was sie von uns gehört haben. Und schon zu seiner Zeit treten Irrlehrer auf, die das Evangelium verwässern oder es umgestalten. Damals war es große Mode, sich Gedanken über die jenseitige Welt zu machen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie den heutigen Boom um den Herrn der Ringe. Die Älteren wissen das, in den 60er, 70er Jahren, die erste große Fantasy-Welle. Harry Potter bei den Jüngeren. So, dass man sich vorstellt, was könnte denn noch jenseits von dem, was wir hier sehen und erfahren, möglich sein? Und manche leben in diesen Welten und haben Freude daran, sich Figuren und ganze Abläufe vorzustellen und auszudenken. Und so war es damals genauso im alten Rom. Man hat sich überlegt, was war in den Anfängen der Zeit, bevor es das Römische Reich gab? Wie war das mit den Geisterwelten und den Engelmächten? Wie war das in den ersten Anfängen? Die Welt rückte näher zusammen durch das Römische Reich. Man hatte durch die vielfältigen Beziehungen im Handel, durch Seefahrer vor allem, lernte man die Religionen der anderen kennen. Und man mischte sie, vor allem in den großen Hafenstädten. Man mischte die Götterwelten der Römer mit denen der Griechen, der Perser und der Syrer. Und irgendwo dazwischen fand auch dieser Jesus von Nazareth seinen Platz. Was heute das Internet ist, waren damals die großen See- und Handelsschiffe, die die Welten zueinander brachten. Und da hat sich Petrus gefragt, wie überlebt das Evangelium? Wie geht es weiter mit dem, was wir von Jesus gehört haben? Und vielleicht war es ja auch in diesen Jahren, dass Petrus begonnen hat, seinen Dolmetscher Johannes Markus in Rom damit zu beauftragen, das aufzuschreiben, das schriftlich niederzulegen, damit es nicht verloren geht. Das Vermächtnis des Petrus, das er jetzt in unserem Abschnitt beschreibt, das lässt sich in drei Sätzen zusammenfassen. Jesus kommt wieder, vertraut dem, was ich euch gesagt habe, und haltet fest an Gottes Wort. Petrus spricht in unserem Abschnitt von dieser großen Erwartung. Jesus kommt wieder. Und er sagt, wir haben euch ja angekündigt, wir haben euch das gesagt und mehrfach gesagt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Das unterstreicht er, denn er und die Jünger haben von Jesus an verschiedenen Stellen genau diesen Auftrag bekommen. Macht die Menschen darauf bereit, dass ich wiederkomme. Handelt, bis ich wiederkomme. Bei der Einsetzung des Abendmahls feiert das Abendmahl, bis ich wiederkomme. Jesus kommt wieder. Macht das für uns eigentlich noch einen Unterschied? Ist das bei uns noch so präsent, diese Erwartung? Oder ist das eingetreten, was Petrus befürchtet hat, wenn die erste Generation, die in dieser Erwartung gelebt hat, die damit gerechnet hat, dass nachher Jesus durch diese Tür kommt, dass wir in jedem Gottesdienst in dieser Erwartung leben, vielleicht hören wir den Klang der Posaune und dann steht Jesus vor der Tür. Ist das vielleicht schon vergangen? Es gibt eine Geschichte, Da hat der örtliche Posaunenchor dem Pfarrer ein Ständchen bringen wollen zu seinem Geburtstag. Natürlich vor dem Gottesdienst, und sie haben sich in aller Frühe um 7:30 vor dem Pfarrhaus versammelt und angefangen, Posaune zu spielen. Und es dauert keine 2 Minuten, da wird die Tür aufgerissen, der Pfarrer steht im Schlafanzug, schaut entgeistert, schlägt die Tür wieder zu, und es dauert nochmal eine Viertelstunde, bis er dann wieder nach unten kommt, inzwischen angezogen, und der Posaunenchorleiter fragt, was war denn los? Und der Pfarrer sagt, naja, ich dachte zuerst, der Herr sei wieder da. Und als er gemerkt hat, es ist nur der Posaunenchor, da ging er wieder hoch und hat sich erst mal angezogen. Aber diese Erwartung, es könnte ja sein, und dass wir damit rechnen, dass Jesus tatsächlich wiederkommt. Wo ist die hingegangen und was macht es für einen Unterschied? Was ist das, was alles anders macht, ob Jesus wiederkommt oder nicht? Petrus schreibt ein paar Verse weiter. Es werden in den letzten Tagen Menschen auftreten, die dafür nur Spott und Hohn übrig haben. Sie folgen in ihrem Leben nur ihren eigenen Begierden, und sie werden sagen, was ist mit dem Versprechen, dass er wiederkommt? Inzwischen sind die Väter gestorben, doch es ist immer noch alles so, wie es vom Anfang der Schöpfung an war. Nichts Neues unter der Sonne und alles beim Alten. Aber Petrus sagt, nichts ist beim Alten geblieben. Für uns hat sich alles verändert. Mein Leben hat sich verändert. Meine Sicht dieser Welt hat Jesus auf den Kopf gestellt. Mein Verhalten ändert sich. Stück für Stück, in Bruchstücken zwar, aber das, wie ich lebe, das, wie ich auf mein Sterben zugehe, das hat sich grundlegend verändert. Und ich glaube, das konnten alle der Jünger sagen, alle, die Jesus erlebt haben. Diese Generation, die mit Jesus unterwegs war, die konnte sagen, für uns hat sich alles auf den Kopf gestellt. Wir dachten auch einmal, mit dem Tod ist alles aus. Wir dachten auch einmal, wer blind ist, ist eben blind. Wer gelähmt ist, wird sein Leben lang gelähmt bleiben. Wir dachten auch, jeder muss eben selber schauen, wie er durchkommt. Aber bei Jesus haben wir gelernt, was es heißt, aus dieser unerschöpflichen Liebe des Vaters zu leben. Bei Jesus haben wir gelernt, was es heißt, dass wir im anderen keinen Feind mehr sehen müssen. Ohne Rücksicht auf unser Leben, ohne Rücksicht auf das, was kommen wird. Und dass wir anders sind, das mag in Rom vielleicht nicht auffallen. Wir sind vielleicht nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein mit unserem anderen Verhalten, mit unserer anderen Überzeugung. Wir paar Hauskreise und mehr war die Gemeinde in Rom ja letztlich nicht. Diese 200, vielleicht 300 Menschen in der Weltstadt. Und es war damals in den Weltstädten nicht anders wie heute. Wer die Möglichkeiten und das Geld dazu hatte, der lebte, wie er wollte. Keine moralischen Grenzen, kein Zwang. Wer genug Geld hat und die Stellung dazu, konnte sich fast alles erlauben. Das Leben in vollen Zügen genießen, die sprichwörtliche römische Dekadenz. Denn wer weiß, was morgen kommt, genauso wie Amos es sagen kann, im Blick auf die Oberschicht seiner Zeit, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Petrus kennt einen anderen Morgen. Ein Morgen, an dem Jesus kommt. Ein Morgen, an dem Jesus vor der Tür steht, uns vielleicht im Nachthemd erwischt. Aber an diesem Morgen wird alles anders sein. Und Petrus sagt, und wir haben einen Vorgeschmack darauf bekommen. Damals auf dem Berg, als dieses Licht war und wir diese Stimme gehört haben. Nun, wenn zu mir jemand kommt und sagt, Er hat Jesus gesehen in einem hellen Licht und er hat eine Stimme gehört. Dann sagt man als Pfarrer, bin ich der richtige Ansprechpartner? Ich kenne einen guten Arzt. So wie es der Alt OB Rommel formuliert hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und es war damals nicht anders, wenn Petrus und die anderen das erzählt haben. Wir haben dieses helle Licht gesehen und wir haben Stimmen gehört. Dann haben die Zeitgenossen auch gesagt, na, da seid ihr aber ganz schön dicht gewesen. Was für ein Kraut habt ihr auf diesem Berg geraucht? Und Petrus sagt, nein, es sind eben keine erfundenen Geschichten. Es sind keine Märchen, die wir euch erzählen. Das ist die Wahrheit. Wir waren stocknüchtern. Jesus kommt wieder. Vertraut dem, was wir sagen. Das, was wir von Jesus gehört haben, das, was er uns mitgegeben hat, das ist zentral. Aber nochmal, warum ist das so wichtig? Und warum ist das bei uns manchmal untergegangen? Eine andere schöne Geschichte, dass die Landwirte hier auch damals ihre Arbeitsjacken ganz bewusst an den Ostrand des Feldes gehängt haben, damit man nicht erst zurückspringen muss und den Kittel holen, wenn Jesus kommt. Von den Korntälern heißt es, als sie die Brüdergemeinde gegründet haben, da haben manche die Häuser dünn gebaut, mit dünnen Wänden. So zumindest hat man es bei der Einweihung des neuen Gemeindehauses diese Geschichte weitergegeben mit dem leichten Schmunzeln. Aber inzwischen baut man dort auch anders und ich baue auch anders. Wo ist diese Naherwartung geblieben, dass Jesus jeden Moment vor der Tür stehen kann? Ich denke, es hat zwei Seiten. Das eine, dass wir natürlich planen, auf lange Sicht. Wir bauen unsere Häuser auf festem Fundament, auf gutem Fundament. Wir planen Veranstaltungen, wir planen Pro Christ im kommenden Jahr. Wir planen, wenn Gott es schenkt, einen zentralen Christustag 2014. Wir planen und gehen zu auf einen Kirchentag 2015. Die EKD plant ein Reformationsjubiläum bis 2017, falls Jesus nicht vorher wiederkommt. Was verändert das? In unserem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es ein schwäbisches Original. Letzte Erbe eines großen Gasthofes. Dieser Gasthof war in seinen besseren Zeiten vor dem Krieg in der ganzen Region bekannt. Eigene Ochsen, eigene Käserei, ein eigener Eiskeller. Man gab ja damals keinen Strom, sondern man hatte das Eis in den Kellern. Der grüne Baum. Und man nannte diesen Mann deshalb nur den Baumernst, auf gut Schwäbisch den Baumernst. Er war ein frommer Mann, schätzte die Bibel und spielte am liebsten Choräle auf dem Harmonium. Er war als Soldat im Zweiten Weltkrieg, war in Russland gewesen und hatte diese Feldzüge überlebt als einer der wenigen. Er kehrte zurück in das Dorf, aber er hat den Gasthof nicht fortgeführt. Heute ist es nur noch eine Ruine. Er blieb unverheiratet, trug immer denselben grünen Mantel. Ich weiß nicht, ob es der Wehrmachtsmantel gewesen ist. Und er roch immer so streng nach Rauch aus dem Ofen, also er hat nicht geraucht als frommer Mann, aber sich einrauchen lassen und nach Speck, dass man jedes Mal lüften musste, wenn er zu Besuch gewesen war. Und er hat mir einmal erzählt, das, was er erlebt und gesehen hat, das war für ihn so furchtbar, dass er beschlossen hat, in so eine Welt will ich keine Kinder setzen. So eine Welt hatte für ihn keine Zukunft. So eine Welt ging für ihn dem Ende entgegen. und aus dieser Welt hat er sich zurückgezogen und lebte stattdessen das Leben eines Eigenbrötlers, wenn auch eines frommen Eigenbrötlers. Es gibt eine Rückzugsmentalität, auch bei uns, die von dieser Welt nichts mehr erwartet. Dass Jesus wiederkommt, das heißt aber, dass er sich von dieser Welt eben nicht einfach verabschiedet hat. Nach dem Motto, er ist gekommen, hat uns erlöst, ist gegangen und jetzt wartet er darauf, dass wir zu ihm kommen. Es heißt ja im Glaubensbekenntnis bewusst nicht, er ist auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel und dort wird er bleiben, zu richten, die Lebenden und die Toten. Sondern es heißt, und von dort wird er kommen und er kommt wieder hierher in diese Welt. Und wer weiß, wann er kommt? Ihr wisst weder Tag noch Stunde. Wenn es ihm gefällt, kann es sein, dass er nachher kommt. Und von dort wird er kommen, zu richten, Recht zu schaffen, diese verlorene, verdorbene Welt wieder herzurichten, zu erlösen. Weil Jesus sich eben nicht zurückziehen will und sich nicht zurückzieht aus dieser Welt. Er hat noch etwas vor mit dieser Welt, die wir Frommen zum Teil schon abschreiben und abgeschrieben haben. Dass Jesus wiederkommt zum jüngsten Gericht, für uns ein Hoffnungszeichen und ein Ausrufezeichen. Lesen Sie heute Nachmittag ruhig einmal den Rest des zweiten Petrusbriefes, was das jüngste Gericht für ihn bedeutet. Was das für ihn für eine Hoffnung darstellt. Jesus kommt wieder, das müssen wir gerade denjenigen sagen und uns selber dort in Erinnerung rufen, wo wir angesichts der Not, der Sünde und des Elends den Kopf und die Hände sinken lassen wollen und sagen, es hat ja doch keinen Wert. Was können wir schon ausrichten? Wir sind ja doch nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein, der in der Glut der Sünde schneller verdunstet, als wir nachlegen können. Jesus kommt wieder. Das ist, lassen Sie es mich drastisch ausdrücken, ein Tritt in den Hintern für alle Frommen, die nicht aus ihren frommen Kreisen heraus wollen, die sich selber genug sind. Jesus kommt wieder, das heißt, er kommt und er sucht. Und er sucht, wo wir dann sind. Wo wir uns aufhalten, was wir mit dieser Welt und für diese Welt erhoffen. Und wir sollten nicht weniger für diese Welt erhoffen als unser Herr selbst. Vielleicht und ganz sicher sind es nur Tropfen auf dem heißen Stein. Es sind unsere wenigen Tropfen der Liebe, der Hoffnung, Zeichen der Zuwendung, die wir ausgießen können. Und sie sind schneller verschwunden, als uns lieb ist. Aber genau das erwartet Jesus von uns, dass wir nicht aufhören, bis er wiederkommt, Tag für Tag, Tropfen um Tropfen dran zu bleiben. Wir werden die Welt nicht retten. Wir werden nicht an ein Ende kommen, bis Jesus wiederkommt oder wir selber an unser Ende kommen. Aber bis zu unserem Ende oder bis zum Ende der Welt ist das unser Auftrag und nicht weniger. Petrus hat das erlebt, er hat das gesehen. Und er möchte das weitergeben, weil er selber diese Erfahrung gemacht hat, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Denn wir haben erkannt, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und bevor wir uns diesem Wort zuwenden und seiner Bedeutung, möchte ich an dieser Stelle eine kleine Pause machen, eine Unterbrechung, ein Lied singen, das das nochmal aufgreift und zusammenfasst. Ein Lied von Theo Lehmann. Sie wissen um die Lage des Evangelistenteams auch in Sachsen, von ihm und von Lutz Schäufler. Vielleicht können wir das auch im Hinterkopf haben, wenn wir dieses Lied singen. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. 381, wir singen die Strophen 1 bis 6. Vertraut auf den Herrn und vertraut dem, was ich euch gesagt habe. Die letzten beiden Punkte, das ist fast ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen in der Bibelstunde hier in Eidlingen. Und sie erlauben es mir deshalb, dass ich das deswegen auch deutlich raffe im Vergleich zum ersten Teil und zusammenfasse. Aber es ist doch noch einmal wichtig, dass Petrus hier sagt, vertraut dem, was wir euch gesagt haben. Es sind eben keine Märchen. Und auch wir folgen keinen Märchen oder ausgedachten Geschichten, wenn wir uns auf das verlassen, was die Apostel sagen. Denn weiter dahinter können wir nicht zurück. Wir sind immer darauf angewiesen, dass wir dem vertrauen, was die Apostel gesagt haben. Wir haben den Auferstandenen gesehen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und er kommt wieder. Wir haben nur ihr Wort, dem wir vertrauen können. Wenn Sie sich das ausgedacht haben, wenn Sie sich an dieser Stelle getäuscht haben, dann ist unser Glaube nichts wert. Dann macht es keinen Unterschied, ob ich an Harry Potter, an den Herrn der Ringe oder an das fliegende Spaghetti-Monster glaube oder an Jesus Christus. Aber wenn das stimmt, ändert sich alles. Nun gehört es zu den ungeheuren Ironien der Geschichte und der Theologie, dass genau die beiden Petrusbriefe sehr umstritten sind in ihrer Autorschaft. Seit dem 19. Jahrhundert. Ich lasse es mal dahingestellt, ob manche der kritischen Forscher mit dem ersten Petrusbrief vielleicht nebenher auch noch gleich den Vatikan in Rom treffen wollten, der sich im 19. Jahrhundert ebenfalls in einer seiner schwersten Krisen befand. Aber selbst die Einleitung der Basisbibel, die ich sehr schätze, greift diese Bedenken auf und so schreibt sie zwar, der zweite Petrusbrief will als Vermächtnis des Apostels Petrus gelesen werden. Sie erwähnt aber ebenso die andere Meinung, gut diplomatisch, dass es die Vermutung gäbe, dass dieser Brief aus späterer Zeit stammt und sich für sein Anliegen auf die Autorität des Petrus beruft. Das ist so, wie wenn heute jemand kommt und sagt, es wäre gut, ein Wort an die Gemeinden zu richten, Widerstand zu leisten. Welcher große Widerstandskämpfer, der genügend Autorität hat, fällt mir ein? Bonhoeffer. Schreiben wir einen Brief im Namen Bonhoeffers an die Gemeinden und geben den heraus. Rainer Holweger kennt ja niemand, also setzen wir darunter Dietrich Bonhoeffer. Ich mische das mit ein paar Zitaten aus seinem Leben und schreibe diesen Brief an die Gemeinden. Hätte das dasselbe Gewicht? Hätte das dasselbe? Und vor allem wären die Menschen heute, und wenn man sich die Abstände ansieht, dann betrifft das ungefähr diese Zeitspannen, die liberale Theologen annehmen, wären die Menschen heute so unvernünftig, das nicht zu bemerken, diese Fälschungen? Gäbe es nicht noch genügend Zeugen, genügend, die andere Quellen kennen und die das vergleichen und die das durchschauen und die sagen, das ist nett und erbaulich, aber das ist kein Brief von Bonhoeffer. Und genau diese Zeugen haben wir bei den Kirchenvätern, die sagen, das sind Briefe von Petrus. Es gab auch damals schon die Frage, ist das tatsächlich von Petrus? Und lassen Sie mich zumindest einen Kritikpunkt nehmen, der immer genannt wird, wenn es um die Petrusbriefe geht, die Sprache. Am Text kann ich nicht rütteln. Und wir sehen tatsächlich, der erste Petrusbrief und der zweite sind in vollkommen unterschiedlichen Stilen der griechischen Sprache geschrieben worden. Nur der erste Petrusbrief ist in einem gehobenen Griechisch geschrieben worden, dem man ansieht, das war die Muttersprache desjenigen, der es verfasst hat. Und der zweite Petrusbrief erkennbar in einem schlichteren, fremdsprachigeren Stil. Und nun sagen manche, also der erste Petrusbrief, vielleicht wäre der ja noch echt. Aber wenn Petrus einen Dolmetscher gebraucht hat, dann hat er sicher nicht ein solches Griechisch geschrieben. Nun ist es so, dass im ersten Petrusbrief der Zusatz ja dasteht, diesen Brief schreibe ich euch durch Silvanus. Wahrscheinlich der Begleiter des Apostels Paulus und ganz sicher ein guter Grieche. Und dadurch lässt sich so etwas erklären. Aber letztlich geht es um die Frage, halte ich das für möglich und vertraue ich dem, was da steht? Und welchen Wert hätte ein solcher Brief, der betont, wir erzählen euch keine Märchen, wir haben das selber gesehen. Was wäre das für ein Brief, wenn das jemand geschrieben hätte, der nicht Petrus ist? Dann wäre es jemand, der die Gemeinden bewusst täuscht und anlügt. Und wir würden unseren Glauben auf ein unsicheres Fundament stellen. Nun heißt es immer so schön, wir vertrauen nicht darauf, ob diese Schrift von Petrus oder von jemand anders stammt, ob das nun von diesem oder von jenem stammt, sondern wir vertrauen auf Jesus Christus. Und das ist richtig. Aber es geht auch darum, ob die Gemeinde im Vertrauen auf das Wort gestärkt oder verunsichert wird. Und ich habe erst vor wenigen Wochen einen Anruf in der Geschäftsstelle erhalten, wo mich jemand gefragt hat, ist denn der zweite Petrusbrief nicht von Petrus? Und es gibt eben viele Kanzeln, von denen nur noch von anonym vom Verfasser des ersten oder zweiten Petrusbriefs geredet wird. Und es ist schade, wenn wir selber dazu beitragen, das Vertrauen in das Wort Gottes auf solche Weise zu untergraben. Und deshalb betrifft diese Vertrauensfrage letztlich nicht nur den Petrusbrief, sondern die ganze Heilige Schrift. Und Petrus weiß das und er sagt, das Wort, das ich hier euch schreibe, das wird genauso in Frage gestellt werden wie das Wort von Mose, wie das Wort von Amos, wie das Wort von Jeremia. Und deswegen schreibt er, haltet fest am ganzen Wort Gottes. Es ist seltsam, welche Schriften es in den Kanon des Neuen Testaments geschafft haben. Es waren natürlich Synoden, die das festgelegt haben. Aber ein Theologe, Karl Barth, hat es einmal so bezeichnet, der Kanon imponiert sich der Kirche. Nicht die Kirche sucht sich aus, welche Schriften finden wir gut und welche finden wir nicht so gut, sondern in den Gemeinden haben sich im gottesdienstlichen Gebrauch Schriften bewährt. Schriften, die den Glauben getragen haben. Schriften, die authentisch von Jesus erzählen. Wir haben auch Petrusakten. Wir haben ein Petrus-Evangelium, das hat es nicht in den Kanon geschafft. Offensichtlich, weil die Gemeinden jener Zeit eben durchaus unterscheiden konnten. Was ist evangeliumsgemäß? Und was ist nicht evangeliumsgemäß? Was entspricht der Überlieferung der Apostel und was widerspricht ihr? Und deswegen haltet fest an Gottes Wort. Am Ganzen. Vertraut den Propheten. Und ich habe es vorher schon gesagt, diese Hochschätzung der Schrift kommt von Jesus her. Dass wir als Evangelische, dass wir als Pietisten das Wort Gottes so hochhalten, das kommt nicht daher, dass wir irgendeine Sondergruppe wären, die eine Vorliebe für 2000 Jahre alte Texte hat oder noch ältere, sondern das kommt von der Hochschätzung der Apostel für das ganze Wort der Heiligen Schrift und das kommt von der Hochschätzung, die sie bei Jesus Christus selber gelehrt haben. Deswegen setzen wir uns als Pietisten für die Gültigkeit des Wortes Gottes ein. Deswegen war es Martin Luther wichtig zu sagen, Quelle und Maßstab ist die Heilige Schrift Alten und Neuen Testamentes und nicht das Lehramt in Rom. Wenn das Lehramt in Rom etwas anderes sagt als das, was in der Schrift steht, orientieren wir uns an der Schrift und orientieren wir uns an Jesus Christus. Und Petrus gebraucht am Schluss ein Bild Und das möchte ich an das Ende stellen. Das helle Licht, das Sie hier sehen, man sieht so über den Feldberg, das ist der Morgenstern, die Venus. Und wer am frühen Morgen schon wach war, der kennt das vielleicht. Die Venus ist der letzte Stern, den man noch sieht, wenn das Licht der anderen Sterne schon in der Dämmerung verblasst. Und wenn die Venus als einziger Stern noch zu sehen ist, dann steht fest, die Nacht ist vorbei, der Tag bricht an. Und Petrus sagt, der Morgenstern, das ist Christus, der wiederkommt. Wenn er kommt, wenn er zu sehen ist, dann ist die Nacht vorbei. Aber bis dahin leuchtet uns ein Licht, wie hier das Licht unterhalb des Feldbergs in den Städten. Bis dahin leuchtet uns das Licht der Heiligen Schrift, gibt uns Hoffnung und Orientierung. Es ist wie eine Fackel in der Nacht, das dazu beiträgt, dass die Dunkelheit, die uns zu schaffen macht, das Elend und die Not, die Gottlosigkeit dieser Welt, dass die nicht überhand nimmt, sondern dass wir uns an diesem Licht wärmen und uns an diesem Licht orientieren. Und das Licht der Heiligen Schrift ist der Vorbote des Morgensterns. Und so will Petrus, dass dieser Vorbote, dass dieses Licht bei uns leuchtet. Und dass es leuchtet, das heißt, dass wir es lesen. Aber das heißt auch, dass wir es leben. Petrus will, dass die Geschichten der Bibel nicht nur Märchen sind für uns oder gute Geschichten, die wir gerne lesen und weitergeben, sondern er will in unseren Gemeinden, dass es die barmherzigen Samariter in echt gibt, dass die verlorenen Söhne und Töchter in echt mit offenen Armen empfangen werden, dass in echt Kranke und Gefangene besucht werden, dass man Einsame nicht in der Ecke stehen lässt, wo ein Mensch selbst mitten in der Nacht sagen kann, ich habe geschmeckt und gesehen, wie freundlich der Herr ist. Wo das Wort Gottes auf solche Weise lebendig ist, da vertreibt es die Nacht. Und wer dieses Licht hat und wer auf den Morgenstern hofft, der weiß, egal was noch kommt, wenn der Morgenstern erscheint, dann kommt am Ende Jesus selber. Und was wir dann sehen dürfen, ist das Beste und Schönste, was wir uns vorstellen können. Und das wird dann nicht nur ein guter Morgen, sondern der beste Morgen unseres Lebens. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Ich möchte beten. Jesus Christus, du bist der Morgenstern. Wir hoffen und warten auf dich, dass du anbrichst über unsere Zeit. Du siehst, wie diese Hoffnung zum Teil weit nach hinten gedrängt wurde. Du weißt selber, wo und wie sie in uns lebendig ist oder nicht. Ich möchte dich bitten, dass du uns dieses Bild wieder neu vor Augen stellst, diese Gewissheit, dass du wiederkommst, dass du diese Welt zurechtbringst, dass du unser Leben zurechtbringst. Ich danke dir, dass wir diese Welt nicht verloren geben müssen. Ich danke dir, dass du aus dieser Welt einen Ort machst, für den wir Zukunft haben, weil du seine Zukunft bist. Eine Welt, in die wir hinein Kinder setzen und Kinder begleiten dürfen. Eine Welt, in der wir dir verheiratet oder unverheiratet dienen dürfen. Eine Welt, in der wir auf dich warten. Du siehst, wie dein Wort angefochten ist. Du siehst, wie Misstrauen gesät wird, ob das stimmt, was du sagst, ob dein Wort gilt oder nicht. Ich bitte dich, dass du in uns neu die Gewissheit gibst, dass wir diesem Wort in allen Stücken vertrauen, in denen, die wir verstehen und in denen, die uns rätselhaft bleiben. Ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft gibst, dieses Wort zu leben, dass wir es in uns aufnehmen, es lernen, aber dass wir es weitergeben und teilen im Alltag, dass dein Wort lebendig ist in unseren Gemeinden, dass Menschen uns das abspüren, dass wir durch dich und dein Wort geprägt sind. Und so geh mit uns in diese Zeit. Geh mit uns in diesen Sonntag und in die neue Woche. Behüte und bewahre uns, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Amen. Herr, dein Wort, die edle Gabe. Wir singen das Lied 104.
Ich habe noch mal eine Zeichnung vom Herrn Hohlweger. Was hat das mit mir zu tun? Leben Sie in dieser Naherwartung, dass Jesus wiederkommt? Vertrauen Sie dem Wort Gottes, dem ganzen Wort Gottes im ganz kleinen Alltag? Vielen Dank, Herr Hohlweger, dass Sie uns ganz neu das ins Gedächtnis und ins Herz gesagt haben, dass Jesus wiederkommt und dass Sie uns ermutigt haben, ihm zu vertrauen, seinem Wort, und es nicht nur als Lesewort, sondern als Lebewort zu nehmen. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch verschiedene Ansagen. Das eine, das Opfer, das Sie einlegen am Ausgang, das ist für ProChrist bestimmt. Im nächsten Frühjahr wird ProChrist in Stuttgart sein und von dort aus europaweit ausgestrahlt werden. Und das ist eine ganz, ganz große Sache, dass Menschen einfach von Jesus hören und ihn kennenlernen. Dann beginnt nächsten Samstag der Bibelkurs. Da wird das Zelthaus wochentags zu einem Klassenzimmer gemacht und die Teilnehmer werden sich nächsten Sonntag in der Bibelstunde kurz vorstellen. Die Botschaft nächsten Sonntag wird der Herr Professor Svilenov aus Sofia, Bulgarien haben. Und wir laden Sie ganz herzlich dazu ein. Und ab Montag, den 6. August, sind Sie eingeladen, auch zum Unterricht. Also Sie können einfach als Tagesgast kommen. Am Morgen geht es immer um die Propheten und am Nachmittag um den Römerbrief. Und am Ausgang liegen solche Zettel. Wer also Zeit hat und Interesse hat, kann sich einen mitnehmen. Da steht das Programm drauf. Dann liegt draußen auch dieses Heft, 30 Tage Gebet für die islamische Welt, dürfen Sie gerne auch mitnehmen. Und für Spontane gibt es noch eine Einladung, heute Abend in der Stiftskirche in Stuttgart gibt es geistliche orientalische Musik, der Zettel sieht so aus. Jetzt lade ich Sie noch ein zum Stehkaffee, die Frauen vom Mittwochskreis haben wieder was aufgebaut, vielen Dank dafür. Da sind Sie herzlich dazu eingeladen. Und jetzt befehle ich Sie einfach der Fürsorge unseres treuen Gottes an und wünsche Ihnen eine ganz gute Woche.